SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Serie Wohlbefinden jetzt, alles rund um Ihre Gesundheit. Wir haben Tipps, Trends und natürlich auch viele Erfahrungsberichte. Und mir zur Seite sitzt auch heute meine Kollegin Pamela Raulider.
Hallo, schönen guten Tag.
Kurz noch zu dir für unsere Zuhörer. Du bist unter anderem Yoga-Coach, Therapeutin. Kannst du kurz mal erklären?
Ja, das heißt, ich mache Yoga-Therapie mit Leuten, Einzeltherapie, aber auch Gruppentherapie, vor allem auch auf dem Gebiet Geburtsvorbereitung, Geburtskurse und dann aber auch für die jungen Mütter und bin seit kurzem auch selber junge Mutter.
Stichwort Geburt ist ein sehr, sehr gutes, denn wir werden uns heute erstmals dem Thema Nachwuchs widmen, genauer gesagt, wie der auf die Welt kommt. Und deshalb haben wir heute auch einen Studiogast hier bei uns, und zwar ist das Ruth Gray. Herzlich willkommen hier bei uns.
Hallo, danke.
Inwiefern sind Sie denn, sag ich jetzt mal, qualifiziert für dieses Thema, hier Auskunft zu geben?
Ich habe in Deutschland meine Hebammenausbildung gemacht an der Uniklinik in Heidelberg und habe dann danach für 5 Jahre in einer Hebammenpraxis gearbeitet, auch in Heidelberg, wo wir freiberuflich gearbeitet haben mit allem, was dazugehört, von der Vorsorge über die Nachsorge dann nach der Geburt, Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, Yoga, Hausgeburten und Stillberatung. Also das Rundum-Vollprogramm.
Und gleichzeitig sind Sie auch selbst Mutter von 3 Kindern.
3, genau, ja.
Dann lasst uns mal loslegen, ihr beide. Es gibt natürlich sehr, sehr viel, was man beachten muss, Anforderungen an die werdenden Mütter. Was würdet ihr beide denn sagen, einleitend, auf was kommt es denn wirklich an?
Also ich würde sagen, am Anfang ist es total wichtig, dass die Mama, die werdende Mama, sich mal gut umguckt und schaut, was ist mir wichtig in der Schwangerschaft, wie geht es mir körperlich. Am Anfang haben ja viele Beschwerden mit Schwangerschaftsübelkeit oder extreme Müdigkeit, und zu gucken, wie kann ich mir selber Pausen einräumen und gucken, dass ich mich da erhole und mich umstellen kann auf der körperlichen Ebene. Und dann, wenn die Schwangerschaft fortschreitet, natürlich dann auch gucken, was ist mir wichtig, wen brauche ich an meiner Seite, wie geht es dem Partner, was ist für den wichtig, wie sind wir unsere Familienkreise, wo können wir Hilfe kriegen, Genau.
Ja, also finde ich ganz wichtig, was Ruth gerade schon sagt. Und das ist ein großes Gebiet. Einerseits die soziale Versorgung, sag ich mal, Familie. Dann sind wir ja auch hier Migranten in Australien, Familienkreis, Hilfe. Ja. Wen habe ich da? Das ist nicht zu unterschätzen. Und dann natürlich auch die biologische Seite, sag ich mal, auf dem neuen Gebiet dann schwanger sein. Und in meiner Erfahrung als Yoga-Therapeutin, wenn die Leute dann kommen in der Schwangerschaft, sage ich immer, es ist schon gut, wenn man eigentlich vorher angefangen hat. Mhm. Das heißt, die Gesundheit, wenn man eine Familie planen möchte, vielleicht schon mal ein paar Jahre vorher sich überlegen, was für ein Gesundheitsstil, was möchte ich da eigentlich ins Leben rufen sozusagen. Mhm. Denn man kann natürlich viel in der Schwangerschaft machen, aber wenn man vorher schon ein bisschen aufgeräumt hat in seinem Körper oder auch, sagen wir mal, mit Yoga anfängt, Ausdauersport, lauter so Sachen, dann hat man natürlich ein ganz anderes Level.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, auch allein die Gesundheit, was zum Beispiel Folsäure ist ja empfohlen, dass man schon vor der Schwangerschaft nimmt, um die Benefits zu haben.
Habt ihr irgendwie ganz spezielle Sachen, wo ihr wisst, die haben euch irgendwie gut getan, euch und eurem Körper, natürlich auch dem Baby?
Also als ich selber schwanger war, in allen meinen 3 Schwangerschaften, habe ich wirklich sehr, sehr, sehr zu wertschätzen gewusst, dass ich absolut Pause machen konnte, wann ich wollte. Ich habe natürlich den Vorteil gehabt, dass ich nicht arbeite und so einfach Zeit hatte zu gucken, jetzt bin ich müde, jetzt brauche ich das, jetzt brauche ich einen Spaziergang, jetzt habe ich Hunger. und solche Sachen, dass man da einfach gut drauf achten kann. Und mir ist auch aufgefallen, dass gerade mit der Schwangerschaftsübelkeit, dass man wirklich sich gut um sich kümmern muss, damit die nicht überhand nimmt und dann wirklich so schlimm und ausführlich wird, dass es einen hindert an seinem Lebensstil.
Mhm. Jede Schwangerschaft ist ja ganz anders. Mit 3 Kindern, waren die jeweils ganz anders oder ähnlich?
Nee, meine Schwangerschaften waren an sich sehr ähnlich. Ich hatte zum Glück keine großen Probleme mit Übelkeit. Ich war nur sehr, sehr müde, was dann mit jeder fortschreitenden Schwangerschaft ein bisschen schwieriger wurde zu handeln, weil wenn dann kleine Kinder rumspringen, dann kann man nicht einfach nur mal schnell ein Mittagsschläfchen machen. Aber der Erfahrungswert oder die Trickkiste als Mama füllt sich ja auch, wenn man dann mehrere Kinder hat, dann weiß man auch, was man machen kann.
Was ich ja immer ganz schön finde, wenn auch die Leute kommen zu Kursen, man sieht wirklich, in der Schwangerschaft möchten sich die Leute was Gutes tun und man spart dann oft nicht finanziell oder auch was die Zeit angeht. Es gibt ja auch unheimlich viele Kurse vom Calmbirth zur Geburtsvorbereitung und sonst was, was die Leute machen. In der Forschung hat sich auch unheimlich viel getan, Ruth. Als Hebamme, können Sie irgendwas sagen, ob es da irgendwelche Trends gibt, was man sich da jetzt genau nochmal Gutes tun kann?
Also meine Erfahrung ist genauso, dass die Schwangerschaft häufig der größte Motivator ist, Sachen zu ändern, die man vielleicht schon lange auf seiner To-Do-Liste hatte, aber das nicht so geschafft hat. Und dann mit der Schwangerschaft ist man wirklich dann dabei, ob es jetzt ist, mit dem Rauchen aufzuhören oder sich gesünder zu ernähren oder mehr Sport zu treiben oder wie auch immer. Trendmäßig, glaube ich, geht es im Moment wieder mehr in die natürliche Geburtshilfe, zu sagen, wie kann ich meine Geburt so schaffen oder so vorbereiten, dass ich in der Lage bin, mit wenig oder ganz ohne Schmerzmittel auszukommen, wenn das mein Wunsch ist, ja. Und dahingehend, dass man sich da einfach vor allem mental vorbereitet. Ich glaube, es war jetzt hier ein bisschen ein Unterschied, was ich in Australien erlebt habe. Ein bisschen weg von der rein körperlichen Geburtsvorbereitung zu einer mehr mentalen Geburtsvorbereitung. Was habe ich für Atemtechniken? Da kommt das Yoga natürlich ganz groß mit rein. Was habe ich für Atemtechniken, die mir helfen unter der Geburt? Wie kann ich mich geistig und mental vorbereiten durch Visualisieren oder durch Affirmationen und das dann mitnehmen in meine Geburt, in meine Schwangerschaft oder natürlich auch in die Zeit danach dann? Das sind Techniken, die einem natürlich auch dann hinterher zugutekommen.
Stichwort natürliche Geburt. Im internationalen Vergleich schneidet Australien da ja nicht ganz so gut ab, muss man sagen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, also Kaiserschnittraten in vielen Krankenhäusern 30-50%. Jetzt sagen Sie, der Trend verschärft sich. Eine natürliche Geburt zu haben oder eine Geburt mit viel Intervention, was für einen Einfluss hat das auf das Wohlbefinden der Frau und des Kindes im späteren Leben?
Also ich glaube, egal was man sich für eine Geburt wünscht, was man weiß, was für einen selber wichtig ist und richtig ist oder zumindest eine Idee hat. Vor der ersten Geburt weiß man, hat man ja nur eine Idee, da hat man ja noch keine Erfahrungsberichte oder eigene Erfahrungen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Frauen die Wahlmöglichkeit haben. Und das habe ich hier in Australien sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wenn man in den Krankenhäusern, die ich erlebt habe, kommt und sagt, ich möchte das gerne so und so haben, dann sind die da sehr, sehr willens und bemüht, sich den Wünschen da mitzumachen. Und egal, was man sich dann für die Geburt wünscht als Frau selber, ist es wichtig, dass man das so, wie man sich's wünscht, dass man das dann so erleben darf. Und dann ist es egal, ob man sich das vorher gewünscht hat, dass man eine PDA haben möchte und dass man möglichst ohne Schmerzen entbinden möchte oder dass man vielleicht sogar einen geplanten Wunschkaiserschnitt hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn die Frauen das Gefühl haben, dass sie in der Entscheidungsfindung während der Geburt oder vor der Geburt da mit dabei waren und mit Entscheidungsrechte hatten, dann sind die hinterher eher zufrieden und glücklich mit ihrem Geburtserlebnis.
Das ist natürlich schön, wenn das so funktioniert. Ich sehe oft in der Praxis, dass es bei vielen Frauen auch nicht so funktioniert hat. Es gab natürlich Komplikationen, kommen vor, die kleinen Kinder, die geboren werden, machen irgendwas, was erfordert. Frauen sind zum Teil sehr traumatisiert, körperlich, aber auch geistig und seelisch nach einer Geburt. Was empfehlen Sie da in der Betreuung der Frauen nach der Geburt? Wie kann man sowas dann verarbeiten? Weil man ist ja dann frisch geborene Mutter, das Kind ist da. Man hat nicht unbedingt Zeit, da jetzt in sich zu gehen, irgendwas zu machen, schlaflose Nächte stehen an. Wie kommt man dann vielleicht noch mit so einem traumatisierenden oder herausfordernden Geburtserlebnis zurecht?
Ja, in meiner Erfahrung ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man für die Geburt, am besten schon in der Schwangerschaft, für die Geburt dann jemanden hat, der mit ins Krankenhaus kommt, außer dem Partner. Ob das jetzt eine Hebamme ist, die man noch dazu bucht, zusätzlich zu der Krankenhaushebamme oder eine Doula oder eine Freundin, ganz egal. Hauptsache, es ist jemand da, der A, die Wünsche kennt, die man hat, der die B, während der Geburt verbalisieren kann, wenn man vielleicht selber gerade nicht mehr in der Lage ist oder der Partner auch ein bisschen überfordert ist und der dann hinterher da ist, um zu gucken und nochmal zu besprechen mit der Geburt, das ist da passiert, weil manchmal, man weiß es nicht mit Geburten, ne? Manchmal passiert irgendwas, wo das Team, das geburtshilfliche Team dann ganz schnell handeln muss, wo man die Frau dann nicht fragen kann, ist es okay oder wir haben jetzt hier gerade das Problem. Und das muss man dann im Nachhinein klären und gucken. Und auch vor der Geburt zu schauen, was sind meine Erwartungen für die Geburt? Ist es realistisch, was ich mir wünsche? Wir hatten auch Frauen für die Hausgeburt, die gesagt haben, na ja, natürliche Geburt und ohne Schmerzmittel. Bei Hausgeburten haben wir keine Schmerzmittel. Und dann waren die Wehen so, dass das zu viel war. Und die Kapazitäten, die wir zu Hause hatten, waren ausgefüllt und es hat nicht gereicht. Und diese Frau war dann im Krankenhaus besser aufgehoben als zu Hause. Und da muss man sich vorher als Frau, glaube ich, den Raum lassen zu sagen, das ist meine Idee, die ich habe für Geburt, das ist mein Geburtsplan, aber es darf auch davon abweichen.
Auf jeden Fall. Was ich ganz interessant finde, das kam bei mir aber wirklich auch erst ins Bewusstsein bei der zweiten Geburt, ist das vierte Trimester. Die Schwangerschaft wird ja eingeteilt in drei Trimester und dann gibt es aber noch das vierte und das sind die drei Monate nach der Geburt. Ne? Kriegt man nun sein erstes Kind, ist natürlich der große Tag, die Geburt ist das Ding, man bereitet sich drauf vor und der Rest ist überhaupt nicht präsent im Gehirn.
Also irgendwie überhaupt nicht.
Nichts. Ne? Ja. Das heißt, man steht dann da, man hat zwar vielleicht den Raum schön eingerichtet und die Kleider gekauft, aber völlig unvorbereitet, was da auf einen zukommt. Bei mir war das dann eben so der Fall. Beim zweiten Mal habe ich mir gesagt, Mensch, diesmal mache ich es anders. Ich bereite mich hauptsächlich auf das danach vor. Was ist, wenn das Baby hier ist? Habe dann, wie eben schon angesprochen, die Unterstützung, die Leute mit ins Boot geholt, dass ich dann auch wirklich als Mutter ein bisschen relaxen kann, wo ich keine Familie hier habe. Und das hat einen riesengroßen Unterschied gemacht. Ist da heute irgendwie so ein Bewusstsein da?
Jein. Beim ersten Kind häufig so, dass die Geburt, der Tag der Geburt als super großes Event in der Zukunft ist und alles, was danach kommt, wie du eben auch gesagt hast, ist einfach, ne, ist nicht so relevant. Ich habe Geburtsvorbereitungskurse gemacht und wirklich 2-3 Stunden für den Kurs aufs Stillen investiert und auf die Wochenbettperiode und wie man sich gut vorbereiten kann. Und die Babys waren geboren und auf einmal kamen all diese Fragen und ich habe gesagt, wir haben das doch im Geburtsvorbereitungskurs besprochen. Oh, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ehrlich?
Ja. Stichwort Stillen, vielleicht verwenden wir da noch ein paar Minuten drauf. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht oder was sind noch Tipps, die Sie jungen Müttern mitgeben würden?
Stillen auf jeden Fall ganz wichtig die ersten 2-3 Wochen und das ist die größte Empfehlung, die ich habe für alle Frauen, besonders hier in Australien, weil es hier keine Nachsorgehebammen gibt, die zu einem nach Hause kommen täglich, so wie das in Deutschland ist für die erste Zeit. Man braucht jemanden, der einem beim Stillen hilft, gerade beim ersten Kind. Es ist viel, man weiß viel, weil man sich viel vorbereitet und viel liest. Und es gibt ein paar Sachen, die können schiefgehen und man braucht einfach jemanden, finde ich, einen Professionellen, ob das jetzt eine Hebamme ist oder eine Stillberaterin oder seit neuestem gibt es anscheinend auch Postpartum-Doulas, habe ich jetzt neulich gelesen. Also wer auch immer da kommt, der sich mit der Frau zu Hause mit dem Baby hinsetzt und eine ganze Stillmahlzeit beobachtet und sagt, das funktioniert nicht, hier muss man ein bisschen üben. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn die ersten 3 Wochen geschafft sind, dann läuft es normalerweise.
Und in der Hinsicht sagt er, dass in Australien das Angebot ausreichend ist an verfügbaren Kräften?
Ja, man muss ein bisschen suchen, je nachdem, wo man wohnt. Wir sind jetzt hier in der Melbourne Area, da ist das Angebot sehr gut. Da kann man ganz einfach jemanden finden. Ich denke, je weiter man von den Cities sich wegbewegt, desto kniffliger ist es dann tatsächlich, jemanden zu finden.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, wenn man dann ins Langzeitstillen übergeht, viele Frauen machen das ja Jahre und sind dann schon wieder im Beruf, haben vielleicht noch andere Kinder, dann muss man doch schon wieder an sich denken, denn die Anforderungen an den Körper während dem Stillen sind ja noch größer wie in der Schwangerschaft. Das Kind zieht maßgeblich alles raus aus einem und da muss man dann wirklich nochmal gucken, wie kann man sich das selber auffüllen, Mineral- und Vitalstoffe, aber was kann man sich auch selber Gutes tun und dann auch in die eigene Seele reinhören. Also ich kenne verschiedene Frauen, die dann auch gesagt haben, Mensch, ich würde zwar noch gerne, aber ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ja. Ich muss jetzt aufhören, weil sonst haut es mich selber um. Und andere, die sagen, Mensch, ich bin zwar ein bisschen müde, aber mir macht das gar nichts aus. Ich mache das jetzt noch eine Weile weiter. Ne?
Ja, ich habe auch beide also die Frieda ist ja jetzt erst 6 Monate, die stillt natürlich noch voll. Und die anderen beiden habe ich gestillt bis sie 2 Jahre alt waren. Dann das, am Ende war es nur noch die zum Einschlafen abends, aber ich habe dann auch gemerkt, dann reicht es irgendwann. Es hat mich dann genervt, dass sie gestillt haben.
Aber es zeigt ja, ich frage nochmal unsere Hebamme, ich denke, alle Studien zeigen Langzeit-Benefit von Stillen, also was die Gesundheit. Also.
Ja, absolut. Und man lernt ja mehr und mehr über Stillen jetzt auf dem wissenschaftlichen Bereich. Und das Erstaunliche ist, dass die Muttermilch sich ja direkt an das Alter des Babys anpasst. Also vom Neugeborenen ist es genau darauf abgestimmt, was das Baby braucht. Und je länger man stillt, desto mehr ändert sich die Milch wieder dahingehend, was das Kind in diesem Alter dann braucht. Oder ich hatte auch Frauen, die haben 2 Kinder auf einmal gestillt, ein großes und ein kleines. Die hatten dann eine Seite so, die andere Seite so. Und dann hatte eine Seite Kolostrum gemacht, die Frühmilch, und die andere Seite hat die Milch gemacht für das große Kind. Also der Körper ist wirklich unglaublich.
Auf unseren Körper. Ja, wir haben sehr viele Themen hier heute angesprochen. Ich glaube, wir werden einige noch im Laufe unserer Podcast-Serie hier aufgreifen, denn es gibt natürlich sehr, sehr viel zu sagen rund ums Thema Schwangerschaft, Kinderkriegen und dann natürlich auch für junge Mütter. Für heute möchte ich mich aber bedanken bei meinen beiden Gästen, bei Ruth Gray und auch bei Pamela Rauleder. Ich hoffe, Sie haben sich hier gut unterhalten. Uns gibt es nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Dann gehen wir wieder zum Thema Allgemeinmedizin. Und zwar das Thema wird sein Jetlag, Pamela.
Ich glaube, das kennt jeder, der uns hier zuhört. Wir haben die ideale Zielgruppe. Und wer möchte nicht ein paar Tipps bekommen?
Ganz genau.
Mir steht es in ein paar Tagen wieder bevor. Und auch ich freue mich schon auf unsere Serie. Dann kann ich vielleicht mal was Positives umsetzen, wie ich diesmal besser mache.
Wir holen uns Hilfe von einem GP. Also schalten Sie am besten wieder ein bei unserer Serie Wohlbefinden jetzt. Und für heute möchte ich mich bedanken. Tschüss.
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 Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.